Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge 5 vom Apologetik-Projekt-Podcast. Für all die Leute, die sich das Ganze in Audioform anhören. Und herzlich willkommen auch für all die anderen, die auf unserem YouTube-Kanal gerade mit dabei sind. Wir haben heute zu Gast Dr. Lydia Jäger, die ich diese Woche in der Vorlesung genießen durfte und wo ich mir schon im Vorfeld dachte, die Möglichkeit muss ich doch mal beim Schopf ergreifen und sie direkt auch mal für so ein Interview anfragen. Lydia, schön, dass du bei uns heute mit dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Erzähl doch ein bisschen was zu dir und deiner Person, zu deinem akademischen Hintergrund, wo du heute tätig bist, dass wir auch so einen Eindruck davon bekommen, wen wir da heute bei uns haben.
Ja, ich bin in Köln aufgewachsen und habe da Physik und Mathematik studiert. Bin dann nach Frankreich gegangen und habe da an einer freien theologischen Hochschule dann Theologie studiert. Eine Zwischenzeit bei der Heilsarmee auch gearbeitet, auch in der biblischen Weiterbildung, und bin dann seit 1995 am Institut Biblique de Nogent-sur-Marne. Das ist eine Bibelschule östlich von Paris, die Pastoren, Evangelisten, Missionare ausbildet für die französischsprachige Welt. Und aufgrund meiner Vorbildung, ja, der doppelten Ausbildung in Physik und Theologie, habe ich mich dann verstärkt mit Fragen im Grenzbereich beschäftigt und deshalb dann auch in Wissenschaftsphilosophie promoviert.
Ja, ich finde gerade diese Kombination bei dir ganz spannend, also dass du sowohl von der naturwissenschaftlichen Seite her Einblicke und Gedanken zu dem ganzen Themenkomplex Glauben und Wissenschaft hast, aber eben auch wie eine Theologin denkst und auf die Materie schaust und auch auf die biblischen Texte. So, du hast ja deine Doktorarbeit zu dem religiösen Hintergrund des Begriffes der Naturgesetze geschrieben. Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen?
Als ich nach einem Thema ursprünglich für die Magisterarbeit in Theologie suchte, habe ich eben nach einem Thema gesucht, was im Grenzbereich zwischen Theologie und Naturwissenschaft liegt. Und war dabei auf den Begriff des Naturgesetzes gestoßen, der sehr weitläufig in der Physik verwendet wird, ohne dass man aber reflektiert, wie diese Gesetze zu begründen sind. Und auch der Rückbezug auf den Gesetzgeber, ja, ein Gesetz ohne Gesetzgeber gibt es eigentlich nicht, dass dieser Rückbezug eigentlich überhaupt nicht gemacht wird in der Naturwissenschaft. Und hatte mir dann gedacht, dass das durchaus ein Begriff sein könnte, der sowohl naturwissenschaftlich als auch theologisch interessant ist, und hatte dabei dann auch entdeckt, dass in biblischen Texten durchaus der Begriff des Gesetzes für gewisse Naturphänomene verwendet wird, und ja, wollte da in dem Bereich eben etwas tiefer einsteigen. Dann habe ich das gleiche Thema weitergeführt für die Doktorarbeit, allerdings mit einem anderen Ansatz. Da habe ich mir zeitgenössische Autoren angeguckt, vor allem Philosophen, zwei Physiker auch, die entscheidende Autoren in der ganzen wissenschaftsphilosophischen Debatte sind, und geschaut, wie ihr Verständnis von Naturgesetzen durch ihre religiösen Überzeugungen beeinflusst ist. Was erstmal eine gewisse, ja, es war etwas gewagt als Thema, weil die zeitgenössische Debatte in der analytischen Philosophie vor allem zu finden ist und die eigentlich davon ausgeht, dass menschliches Denken voraussetzungslos ist, neutral, dass es einfach die Vernunft gibt. Und jetzt erstmal zu postulieren, dass religiöse Überzeugungen da überhaupt eine Rolle spielen, war etwas so gegenüber dem Mainstream in dieser Philosophengemeinschaft. Und ja, es war dann interessant, dass da durchaus auch was bei rausgekommen ist.
Ja, das ist spannend, wie du das schon jetzt gerade so mit vorausgesetzt hast, Gesetze bedürfen eines Gesetzgebers. Das impliziert, du sagst, dass die Naturgesetze auch somit ein Hinweis auf die Existenz Gottes sind oder seine Existenz eigentlich notwendig machen. Wie würdest du dich da verorten?
Also es ist ja eben ein Gedanke, der uns relativ geläufig ist, also uns modernen Menschen, die wir ein bisschen auch vielleicht Physik wenigstens in der Schule gehabt haben. Diese Vorstellung, dass man mathematische Gleichungen hinschreiben kann und dass sich die Naturphänomene nach diesen mathematischen Gleichungen ordnen lassen. Das ist, wenn man da so einen Schritt mal zurückgeht, natürlich überraschend. Ja, warum soll jetzt, wenn ich also zum Beispiel irgendein materielles Objekt nehme, erstmal, warum soll sich das immer gleich verhalten? Ja, also in gleichen Umständen gleiches Objekt, warum soll sich das gleich verhalten? Und obendrein, warum soll diese Materie jetzt bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgen, die obendrein sich noch mathematisch beschreiben lassen und mathematisch exakt beschreiben lassen? Das ist ja eigentlich die neue Denkvoraussetzung auch, die dann in der sogenannten naturwissenschaftlichen Revolution eben im 16., 17. Jahrhundert von Galileo, Newton, Descartes und anderen Denkern da so vorgetragen wird. Und diese sozusagen, was, wo wir uns dran gewöhnt haben, aber es ist ja nicht, weil etwas irgendwie für uns zur Gewohnheit geworden ist, dass man nicht mehr nachfragen kann, wo das herkommt oder wie das auch zu verstehen ist. Und sobald man diese Frage stellt, landet man beim Gottesbegriff.
Welche historische Rolle hat denn die Annahme gespielt, dass Gott existiert, für die Annahme, dass es Naturgesetze gibt? Also hat das eine das andere bedingt? Würdest du sagen, dass da auch theistische Überzeugungen die Entdeckung der Naturgesetze in irgendeiner Weise befördert oder begünstigt haben?
Auf jeden Fall. Also die Begründer der modernen Naturwissenschaft, so wie wir sie heute kennen, waren Christen und jetzt nicht nur im Sinne von, naja, jeder in Europa war zu dem Zeitpunkt Christ, das stimmte zu dem Zeitpunkt eben schon gar nicht mehr, so in dieser einfachen Form. Und wir haben auch private Dokumente, die auch wirklich zeigen, dass das jetzt nicht so eine christliche Fassade war, die da jetzt zum Beispiel von Galileo oder von Newton oder Robert Boyle oder eben Descartes, Johannes Kepler aufgebaut wurde, sondern dass das sehr wohl auch ihren persönlichen Überzeugungen entsprach und dass die Vorstellung gerade vom Schöpfergott auch sehr wohl in der Begründung der Naturgesetze auch eine Rolle gespielt hat. Also das ist sowohl bei Johannes Kepler als auch bei Galileo, bei Descartes, bei Newton ist der Rückbezug auf den Schöpfergott explizit in ihren Texten mit drin.
Ja, es ist interessant, dass du das jetzt nochmal betont hast, denn häufig ist ja genau das der Einwand. So, ja gut, damals waren ja alle Theisten, daher blieb denen ja gar nichts anderes übrig, als ihre weltanschaulichen Überzeugungen irgendwo so in diesem Gewand einer theistischen Überzeugung rüberzubringen, weil sie gar nicht imstande gewesen wären, außerhalb des theistischen Weltbildes zu denken. Aber da würdest du sagen, das war damals schon gar nicht mehr der Fall. Von daher ist es schon hervorzuheben, dass es gerade eben christliche Theisten waren, die von der Annahme her gekommen sind, es gibt einen Gesetzgeber. Und das hat sie dann dazu gebracht, zu suchen nach den Gesetzmäßigkeiten. Also verstehe ich dich da auch?
Ja, erstmal war, ich denke, die europäische mittelalterliche Kultur sicherlich diverser, als wir uns das manchmal so vorstellen im Rückblick. Und wir sind ja auch schon nach der Renaissance. Also da ist ja auch schon einiges passiert, auch in der Hinsicht. Und dann kommt eben wirklich sehr genau die Vorstellung von einem Schöpfergott, der diese Welt auch durch ein freies Handeln, durch einen freien Willensakt hervorbringt. Die wird explizit erwähnt und kommt auch in Argumentationszusammenhängen vor. Ja, zum Beispiel bei Johannes Kepler verweist er auf Gott als einen ja, als ein geistiges Wesen oder vernunftbegabtes Wesen, wenn man das mal so ausdrücken darf, um zu erklären, wieso er jetzt mathematische Gleichungen auf Naturphänomene anwendet. Das war ja, das ist ja das, was neu ist in der modernen Naturwissenschaft. Natürlich haben wir Mathematik schon bei den alten Griechen, auch im Mittelalter, aber die und wird auch angewendet in, aber mehr in, sagen wir, Hilfswissenschaften, wie jetzt die Mechanik, wie die Optik, wo die Mathematik Rechenhilfen sind, aber nicht zur Erklärung von dem Naturgeschehen verwendet wird. Das, die Erklärung, also sozusagen die Frage, warum verhält sich die Natur und was steht dahinter, das wird durch die aristotelische Philosophie geleistet, die sich eben gerade nicht auf Mathematik bezieht. Und jetzt hier ganz bewusst auf mathematische Formeln zurückzugreifen, um die Naturphänomene zu beschreiben, nicht nur um die zu berechnen, sondern um die zu beschreiben. Das ist ein neuer Ansatz und der wird bei Kepler ganz direkt aus dem Schöpfergott eben abgeleitet. Bei Newton spielt das ja eine große Rolle auch, also dass der Schöpfergott kann ja bei Newton sogar ins Weltgeschehen eingreifen und muss ab und zu auch mal das Planetensystem wieder so ein bisschen auf die richtige Spur bringen. Also das sind bei Descartes bezieht er sich in seiner Schrift Die Welt wirklich auf die Naturgesetze, die vom Gott geschaffen sind und wendet sich damit auch von scholastischen Formen, die eher aus der aristotelischen Philosophie noch herkommen, ab. Also das wird sehr explizit bemüht. Ein anderer Aspekt, der da auch ganz interessant ist, ist der experimentelle Ansatz in den modernen Naturwissenschaften. Auch da hat man natürlich schon bei den Griechen im Mittelalter Experimente gemacht. Man darf das nicht so in Schwarz-Weiß irgendwie darstellen. Aber grob gesagt könnte man sagen, dass die Experimente bis dahin eher sozusagen Belege waren für Theorien, die man auf anderem Wege durch rationale Ableitungen oder sogar durch einfach Abschreiben von eben alten, antiken Autoritäten kannte. Und hier dem Experiment eine Schlüsselrolle zu geben zur Bestätigung, zur Entwicklung neuer Theorien, das ist wirklich etwas, was da auch eben die moderne Naturwissenschaft auszeichnet, ja bis heute. Und hier findet sich bei Newton ganz eindeutig, er begründet den Empirismus damit, dass wir eben nicht uns ausdenken können, nicht einfach durch Nachdenken rausfinden können, wie Gott die Welt geschaffen hat, weil wir eben endliche Wesen sind, weil uns die göttliche Vernunft übersteigt und weil Schöpfung auch ein freier Akt ist. Ja. Und damit müssen wir dann wiederum Experimente machen, um zu sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Also das kommt dieser ganz spezielle, ja, Schöpfungsverständnis als ein freier Willensakt eines transzendenten Gottes spielt ganz explizit bei Newton und, sagen wir mal, Philosophen oder Physikern, die ihm nahestehen, eine Rolle. Das ist nicht nur so ein allgemeiner Gottesbegriff, der da so als Präambel für etwas benutzt wird, damit das besser klingt, sondern es kommen sehr genaue, sagen wir, Aspekte der Lehre der Schöpfung dann auch in der Argumentationskette vor.
Ja, so ein klassisches Narrativ, auf das man als Christin immer wieder stößt, ist das von dem finsteren Mittelalter, dem wissenschaftsfeindlichen finsteren Mittelalter, das dann von der Aufklärung abgelöst wurde, wo dann das Zeitalter der Vernunft kam und damit einhergehend auch ein Rückgang von Religion, religiösen, christlichen Überzeugungen. Jetzt hast du schon verschiedene Namen genannt von christlichen Theisten, die nach dem vielleicht auch gar nicht immer so finsteren Mittelalter, wie es häufig dargestellt wird, gekommen sind. So, was würdest du auf dieses Narrativ erwidern? Wie stichhaltig ist das? Wie viel ist da dran?
Also natürlich entspricht das einem erstmal einem völligen Missverständnis oder Unkenntnis, was das Mittelalter war. Ja, auch Wissenschaft im Mittelalter. Natürlich da noch sehr stark vom aristotelischen Weltbild her geprägt, ganz klar. Griechische Wissenschaft. Aber auch da natürlich schon durchaus auch sehr, sehr wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse, ganz zu schweigen von literarischen Errungenschaften, Philosophie etc. Aber wenn man jetzt nur mal auf den naturwissenschaftlichen Bereich geht, gibt es da ja auch schon Vorgriffe auf, sagen wir, spätere wissenschaftliche Entwicklungen. Also das, denke ich, dieses Narrativ muss man erstmal wirklich in Frage stellen. Dieses sogenannte finstere Mittelalter war zu geistigen Höchstleistungen in der Lage. Ich meine, wir sehen es ja auch noch in der architektonischen Schönheit vieler, vieler Gebäude, die eben wir aus dem Mittelalter haben, Gott sei Dank immer noch haben und die sicherlich gelungener sind als viele der sehr funktionalen Gebäude, die dann so die, sagen wir mal, auch die besonders zeitgenössische Architektur hervorgebracht hat. Dann ist ja die Aufklärung ist ja eigentlich schon ein späteres Phänomen. Also die entscheidenden Grundlagen für die Naturwissenschaft sind schon gelegt im 16., 17. Jahrhundert, eigentlich bevor die Aufklärung dann wirklich losgetreten wird. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage, hat die Naturwissenschaft dazu beigetragen, dass auch sich Europa immer stärker in eine säkulare Richtung entwickelt hat? Es ist sicherlich ein Faktor, ich denke, das braucht man gar nicht, sollte man gar nicht versuchen, klein zu reden. Es ist aber weniger die, sagen wir, die eigene Einstellung derer, die die moderne Naturwissenschaft entwickelt haben, als deren Nachfolger. Also dieses Narrativ gibt es dann schon auch im 18. Jahrhundert. Ja, so eben das finstere Christentum und dann kam Galileo und erleuchtete irgendwie alle. Das gab es natürlich auch gerade in Frankreich, Akademie, so jetzt komme ich nicht auf den Namen, Fontainebleau, einer der Generalsekretärin von einer der damals neu gegründeten wissenschaftlichen Akademien. Ich glaube, es war schon die Akademie des Sciences, ich bin mir nicht ganz sicher, hat also dieses Narrativ also auch schon im 18. Jahrhundert sehr stark befördert und ist dann natürlich später auch von den Deisten und später von den Atheisten natürlich befördert worden. Mhm. Es gibt da auch ganz interessante historische Arbeiten zu von John Brooke, der eigentlich in Frage stellt, dass die Naturwissenschaften auch selbst im 19. Jahrhundert so eine starke Schlüsselrolle gespielt haben, wie ihnen das immer wieder nachgesagt wird. Mhm. Also auch historisch ist die Situation sicherlich komplexer. Auch wenn es sicherlich wahr ist, dass die dann einmal bestehenden Naturwissenschaften auch mit ihren technischen Fähigkeiten den Menschen vielleicht eine größere Unabhängigkeit gegeben haben, auch von gewissen anderen, sagen wir mal, Erklärungsansätzen. Aber es ist nicht auf jeden Fall, dass das, was die, sagen wir mal, die Gründungsväter, wenn man das mal so sagen darf, der modernen Naturwissenschaft im Blick hatten.
Jetzt hast du das 16. und 17. Jahrhundert angesprochen, eine Epoche, die man ja auch als das Zeitalter der wissenschaftlichen Revolution beschreibt. So, kannst du uns was dazu sagen? Wie kommt man dazu, diese Zeit als solche zu bezeichnen? Und welchen Einfluss hatte da auch die christliche Weltanschauung auf diese wissenschaftliche Revolution?
Also es ist die Zeit, in der die moderne Naturwissenschaft ihren Ursprung findet. Das merkt man ja schon, also wenn man jetzt gerade als Physiker, wenn man Physik studiert, ja, man beginnt eigentlich mit Galileo. Ja, dass man lernt eben die galileischen Fallgesetze. Was davor lag, das lernt man dann, wenn man sich für Wissenschaftsgeschichte interessiert. Aber man lernt keine mittelalterliche Impetustheorie oder aristotelisches Naturverständnis. Das habe ich mir dann auch später bruchstückhaft aber eben erarbeitet, aber im Rahmen meines Studiums der Wissenschaftsphilosophie, der Wissenschaftsgeschichte. Das braucht man als Physiker heute überhaupt nicht. Ja, als, und das zeigt ja auch, wo man verortet ist. Ja, also Galileo, Newton und dann hat man so das klassische Paradigma. Natürlich ist dann jetzt in der Physik ein großer Umbruch gewesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Relativitätstheorie Einsteins, in der Quantenmechanik. Aber eben interessanterweise, auch wenn die klassische Mechanik ja überholt ist, ja, also eben als Theorie, wird sie natürlich weiterhin gelehrt und ist der Denkrahmen, in dem auch zeitgenössische Physik gemacht wird. Das merkt man ja, dass eben, daran merkt man es ja auch, dass da sozusagen die grundlegenden Begriffe auch formuliert worden sind, die grundlegenden Konzepte. Und da ist dann ganz entscheidend der christliche Schöpferbegriff mit hinein. Gekommen. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, über den Begriff des Naturgesetzes, die Möglichkeit auch eben Mathematik auf Natur anzuwenden, die experimentellen, also das experimentelle Aspekt der Naturwissenschaften, dann auch die Vorstellung, dass der Mensch überhaupt Natur verstehen kann. Und das ist interessant, das ist ein Aspekt, den Peter Harrison, ein australischer Wissenschaftshistoriker, auch sehr gut auch in Primärquellen nachgewiesen hat. Auch die Vorstellung, dass der Mensch sündig ist und gefallen ist, hat eine ganz entscheidende Rolle in dieser Phase gespielt. Damit eben war der Zugang zum Naturverständnis nicht mehr ein einfacher, ein direkter, also wo ich sozusagen nur die Natur beobachten muss und dann komme ich ja auf alles Wesentliche, sondern eben Naturwissenschaft auch als sich erarbeiten müssen von Naturerkenntnis, als etwas, was eine sehr genaue Methodik voraussetzt, das auch in Gemeinschaft geschehen muss. Das ist in dieser Zeit, also jetzt so 16., 17. Jahrhundert, sehr stark mit Rückgriff auch auf den Sündenfall eben begründet worden. Ja, dass dadurch eben auch diese Naturerkenntnis uns nicht mehr sozusagen einfach durch Nachdenken in den Schoß fällt. Das ist ja durchaus eine Schwierigkeit, dass die aristotelischen Kategorien viel intuitiver sind, ja, als das, was die moderne Naturwissenschaft uns anbietet. Nur, sehen wir es durch die technischen Anwendungen, dass dieser moderne mathematische Ansatz wesentlich fruchtbringender ist, also wesentlich weiter uns führt in der Verständnis und auch in der Möglichkeit, dann Naturphänomene entsprechend zu unseren Gunsten auszunutzen.
Und doch gibt es ja die sogenannten neuen Atheisten, wie der mittlerweile verstorbene Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, die Ansichten vertreten wie die, dass Religion die Welt letztlich vergiftet, dass Religion wesensmäßig wissenschaftsfeindlich ist, weil sie, ich paraphrasiere mal Dawkins, uns damit zufriedenstellt, die Welt nicht erklären zu können. So, vielleicht zitiere ich ihn da gerade nicht ganz richtig, aber warum würdest du dem widersprechen? Also, was glaubst du, verstehen viele dieser naturalistischen Atheisten auch falsch an den Zusammenhängen zwischen Glauben und Wissenschaft? Oder auch jetzt besonders dem christlichen Glauben und den Naturwissenschaften?
Ich meine, das ist natürlich eine Versuchung, ja, des gläubigen Menschen, einfach alles, was ihm widerfährt oder was er beobachtet, sozusagen direkt im Rückschluss auf Gottes Handeln zurückzuführen. Wenn ich das ganz konsequent mache, dann kann ich als einzelner Mensch ja auch nicht mehr handeln, dann hat mein Handeln eigentlich auch keine Auswirkung, weil eben Gott sowieso alles macht, ja, dann bin ich im Ernstfall mehr so ein Roboter oder Marionette halt in dem, was jetzt Gott da so als Weltgeschichte irgendwie ablaufen lässt und stehe auch keiner, habe auch keine Möglichkeit, dies zu verstehen. Das entspricht aber überhaupt nicht dem biblischen Gottesverständnis und damit einhergehend auch dem biblischen Menschenbild. Der Mensch ist eben zum Ebenbild Gottes geschaffen. Er hat den Auftrag, über diese Erde zu herrschen, sie zu bewahren. Und das setzt ja auch Wissen voraus, das setzt Verstehen voraus, das setzt auch einen Bereich voraus, in dem sich auch menschliches Wissen und Tun entfalten kann und sogar soll. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber kann ich das alles nicht auch haben, ohne Gott. Ja, also ich meine, es ist ja schön, dass ihr mir jetzt erklärt, dass das Christentum nicht diesen Fatalismus zur Folge hat, dass sie also da sozusagen Raum für auch menschliches Handeln und Verstehen erzeugt. Aber warum brauche ich überhaupt diesen ganzen Überbau? Ja? Ist es nicht besser, wenn ich das Ganze sozusagen vergesse? Und da würde ich dann wieder sagen, nein, überhaupt nicht, weil der naturalistische Ansatz, dadurch, dass er menschliche Freiheit und menschliches Denken absolutisiert, ihm seine Grundlage entzieht und überhaupt nicht mehr verstehen kann, wieso denn der Mensch eben jetzt also zum Handeln fähig ist und auch zum Denken fähig ist. So, weil er die Grundlage, auf der das geht, überhaupt nicht mehr mitdenkt. Also jetzt mal ganz platt, das ist jetzt kein Argument, das ist eine Analogie. Man könnte ja sagen, dem Fisch, dem ging es ja viel besser, wenn er sich irgendwie von den Gegebenheiten des Wassers befreien könnte. Aber es ist natürlich klar, sobald er das macht, stirbt er einfach. Und in dem Sinne ist es auch, wenn jetzt im Naturalismus man sagt, ich brauche diesen ganzen Überbau nicht, den mir da jetzt der christliche Glaube mitliefert, dann entzieht man sich letztlich der Grundlage seines Handelns und Denkens.
Du hast jetzt gerade eben die Gottesebenbildlichkeit des Menschen angesprochen. So laut Genesis 1, 27 ist der Mensch im Abbild Gottes geschaffen, im Ebenbild Gottes. Was bedeutet das? Also worin liegt deiner Ansicht nach diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen? Heißt das, also platt gefragt, dass Menschen aussehen, wie Gott aussieht? Das kann es ja nicht meinen. Da haben mir jetzt auch schon Angehörige anderer christlicher Untergruppen anderes gesagt, die wirklich davon ausgehen, dass meine das. Aber was würdest du dazu sagen? Worin liegt die Gottesebenbildlichkeit des Menschen?
Ja, also der Begriff ist tatsächlich auch schwierig, durchaus schwierig zu übersetzen. Wenn man sagt Gottesebenbildlichkeit, dann denkt man ja spontan, dass Gott sozusagen das Bild ist, von dem dann also der Mensch irgendwie so das Abbild ist. Ja? Wenn man aber jetzt mal ganz genau in die Texte reingeht, dann sieht man, dass der Mensch das Bild Gottes ist. Ja? Also das ist erstmal, dass es der Mensch ist, das Bild Gottes. Und was bedeutet das wenn man jetzt diese Texte auch im Zusammenhang, da wo sie entstanden sind, Alter Vorderer Orient liest, dann ist es relativ klar, dass dieser Begriff, dass der Mensch das Bild Gottes ist, sich darauf bezieht, dass der Mensch der Stellvertreter, der Repräsentant Gottes ist. Die Könige in dieser Zeit hatten die Gewohnheit, wenn sie irgendein Gebiet erobert haben, dann da zum Beispiel eine Statue hinzustellen und die dann eben sie ihre Herrschaft über dieses Gebiet repräsentieren sollte. Da ging es bis dahin, also natürlich nicht in der Bibel, sondern in religiösen Vorstellungen der Umwelt, dass man also diese Statuen versucht hat zu beleben durch so eine Art Mundöffnungsritual, ihnen quasi in Lebensodem einhaucht. Und diese ganze Begrifflichkeit greift Genesis auf, aber eben hier nicht auf Statuen, ja, das ist ja auch dann die Ablehnung des Götzendienstes, sondern der Mensch, ja, wird dieser Stellvertreter Gottes, der dann die Gottesherrschaft auf Erden eben ausüben soll, also sozusagen sein Vertreter, ja, sein Verwalter, der sie auch sichtbar macht, die Macht Gottes, also Bild ist sichtbar, ja, der Mensch eben auch in seiner Leiblichkeit ist eben die bildliche Darstellung, die sichtbare Darstellung Gottes und gleichzeitig auch zur Beziehung zu Gott berufen. Also der Mensch ist Bild Gottes für die Welt, er ist aber auch Bild Gottes für Gott im Sinne, dass er in eine Beziehung zu Gott berufen ist und von daher auch seine Würde und überhaupt sein Sein bekommt und in dieser Beziehung auch zum Schöpfer leben soll.
Ja, jetzt würden aber viele Leute einwenden, dass wir angesichts der evolutionsbiologischen Erkenntnisse so eine Aussage gar nicht mehr treffen können. Der Mensch ist an sich ja auch erstmal nur ein Tier. Und wie kann man denn jetzt dann eines dieser Tierarten herausgreifen und ihnen so eine besondere Stellung setzen? Ist das nicht eigentlich schon, wie habe ich es gehört, bei der militanten Veganerin, die sich selbst auch so nennt, auf YouTube und so weiter, Spezizismus? Ist das nicht eigentlich schon eine Art von Rassismus, wenn der Mensch sich selber in so eine besonders hohe Position erhebt und dann auch noch sich anmaßt, andere Arten zu essen und zu unterjochen? Ist eigentlich das nicht etwas Bedrohliches, wenn man jetzt davon spricht, der Mensch als Verwalter und Herrscher dieser Welt, gesetzt von Gott? Bedrohlich mindestens für andere Arten. Deswegen unter anderem ist ja auch die militante Veganerin, mir fällt ihr echter Name gar nicht ein, weil sie immer mit diesem Titel so unterwegs ist. Deswegen ist sie ja auch sehr kritisch gegenüber Religionen, gegenüber auch der christlichen im Besonderen, weil die so eine Art von Spezizismus befördern würden. Was wären also deine Gedanken dazu?
Also Peter Singer entwickelt ja diesen Gedanken auch sehr stark, ne, der australische Philosoph. Also ich glaube, der Begriff stammt auch von ihm, des Artenspezizismus. Also da könnte man jetzt Verschiedenes darauf antworten. Erstmal zu dem Vorwurf, dass das Christentum und insbesondere diese biblische Aussage, dass der Mensch die Welt beherrschen soll, die Umweltzerstörung gefördert hat. Ja, also das ist so historisch gar nicht haltbar. Das ist die These von Lynn White. Das ist also eine These, die aufgestellt worden ist, die dann in der Literatur sehr viel auch dazu zitiert worden, also diskutiert worden ist. Peter Harrison, den ich ja schon erwähnte, hat auch dazu sehr sauber gearbeitet und zeigt auf, dass dieser Text in 1. Mose 1 im Mittelalter gar nicht so verstanden wurde, wie wir ihn heute lesen, sondern da ging es also eigentlich stärker um eine allegorische Auslegung, dass der Mensch die tierischen Triebe in sich selbst beherrschen soll. Exegetisch hätte ich da meine großen Anfragen, aber es zeigt zumindest, dass man nicht einfach sagen kann, diese Bibelstelle und so, wie sie dann verstanden worden ist, hat also diese moderne, sagen wir mal, Umweltzerstörung beflügelt, sondern es ist eher im Grunde genommen die Möglichkeiten, die der Mensch dann durch die naturwissenschaftlichen Fähigkeiten hat, die dann erstaunlicherweise offensichtlich auch die Auslesung dieses Textes wieder mit beeinflusst haben und dann eventuell einen Beitrag dazu geleistet haben. Auf jeden Fall auch hier ist wieder die Ausgangslage rein geschichtlich komplexer, als man das so plakativ häufig darstellt. Man kann ja auch durchaus erwähnen, dass es auch Christen gibt, die sich sehr massiv auch in der Fragen, Bewahrung der Schöpfung, Klimawandel sehr stark auch engagieren. Sir John Houghton ist zum Beispiel einer, aber der sehr stark auch gerade in der JPEG, also mit auch überhaupt das Bewusstsein der Bevölkerung gefördert hat für den drohenden Klimawandel. Und ganz interessant, bei ihm kommt dieses Engagement für Klima und Umwelt sehr stark aus einem christlichen Weltbild heraus. So, das ist erstmal die eine Sache. Das ist nicht einfach so, diese Bibelstelle hat dazu geführt, dass wir jetzt die Umwelt zerstören. Auch weil sie ja im Zusammenhang gelesen werden muss und 1. Mose 1 immer mit 1. Mose 2 auch gelesen werden muss. Zwei Texte, die sehr ähnliche theologische Aussagen machen, aber in sehr unterschiedlicher Sprache. Und das, was in 1. Mose sozusagen 1 der Herrschaftsauftrag des Menschen ist, wird in 1. Mose 2 als Bewahren und Bebauen des Gartens dargestellt. Da ist sogar das hebräische Wort, dass der Mensch dem Garten dienen soll. Und man muss sicherlich beides zusammennehmen. und sich auch eben immer daran erinnern, dass der Mensch der Stellvertreter Gottes ist und deshalb also gewisse Fähigkeiten hat, die er auch missbrauchen kann und durch die Sünde missbraucht. Aber der Auftrag ist eindeutig, hier als Stellvertreter Gottes so zu herrschen, wie Gott herrschen würde. Und Gott herrscht eben gerade nicht im Sinne von, ich beute das jetzt alles aus und nutze das jetzt aus für mein eigenes Wohlbefinden, sondern ich trage dazu bei, dass auch die verschiedenen Lebewesen oder eben, also jetzt gerade, wenn wir an den Lebewesen denken, auch ihren Entfaltungsraum bekommen und Möglichkeiten in der Schöpfung angelegt werden, überhaupt erstmal zur Entfaltung kommen. Jetzt die Anfrage widerlegt Evolutionstheorie nicht jede Möglichkeit, den Menschen als anders zu sehen als eben ein Tier. Da würde ich sagen, hier dieser Schluss wäre nur möglich, wenn sich der Mensch in allen seinen Eigenschaften, in allen Dimensionen seines Seins auf naturwissenschaftliche, in dem Fall ja biologische Gegebenheiten zurückführen lässt. Das ist aber ein Ergebnis, das nicht aus der Naturwissenschaft kommt. Das kann die Biologie ja auch nicht leisten. Also sie kann nie sagen, also die Biologie kann mir biologische Phänomene erklären. Sie kann mir aber nicht sagen, es gibt nur biologische Phänomene und es kann nichts darüber hinaus geben, anders. Ja, also deshalb so eine Ableitung eines Menschenbildes aus einer biologischen Theorie, die ja die Evolutionstheorie ist, ist nur möglich, wenn ich dazu füge, aber das ist eine weltanschauliche Frage, und es gibt nichts anderes als Biologie. Also alles, was sich nicht auf biologische Kategorien zurückführen lässt, ist irrelevant. Das ist aber nicht ein Ergebnis der Biologie. Das ist ein Ergebnis, also aus meiner Sicht überhaupt kein Ergebnis, das ist eine weltanschauliche Setzung des Reduktionismus. Und eine solche Setzung widerspricht unsere Eigenerfahrung. Das würde nämlich bedeuten, dass dieses Empfinden, was wir haben, dass wir handeln können und dass wir auch frei handeln können in gewissen Grenzen, das kommt ja in dem biologischen Modell überhaupt nicht vor. Dass wir auch moralisch verantwortlich sind. Ja, und mit welchem Anspruch kann man jetzt sagen, aber nur, was mit der Naturwissenschaft erklärt und bietet, hat irgendwie Daseinsberechtigung? Warum hat nicht diese sehr intuitive auch Erfahrung, dass ich handeln kann, dass ich auch, wie gesagt, in gewissen Grenzen frei handeln kann, dass ich für mein Handeln verantwortlich bin? Ja, warum sollen das alles nur Illusionen sein? Und sobald ich das eben zulasse, dann unterscheidet sich der Mensch vom Tier. Ja. Und was ich dann eben hinzufügen würde, dass der überzeugteste Atheist oder Naturalist, sagen wir mal, eigentlich auch immer eine Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren durchführt, notwendigerweise durchführt, weil es auch offensichtlich ist, und da kämen wir jetzt wieder schon auf naturwissenschaftlich beschreibbare Phänomene zurück, auch einfach im Sinne einer rein wissenschaftlichen Beschreibung ist der Mensch eben doch anders als ein Tier. Ja, es gibt so einen Cartoon, wo man zu Beginn einer Cocktailparty einen Menschen einem Affen vorstellt und sagt, also ich glaube, es ist ein Schimpanse, der auch einen schönen Anzug anhat, und dann sagt der Gastgeber zum Menschen, der Schimpanse würde ihn ja auch nicht so verstehen, sagt er zu den Menschen, ihr habt, also hängt jetzt davon ab, ist, je nachdem, wie man das rechnet, 97%, 98%, 99% eures Genoms gemeinsam. Ihr werdet euch ja viel heute Abend zu erzählen haben. Ja, was natürlich nicht stimmt. Ja. Und natürlich gibt es rudimentäre Sprachentwicklungen auch beim Tier. Man hat auch einigen Schimpansen durchaus eher Wörter beibringen können oder so eine Art Zeichensprache, aber wir sind weit entfernt von der Komplexität menschlicher Sprachen. Also es gibt auch einfach Phänomene, die ich beschreiben kann, die vielleicht aber gar nicht biologische Phänomene sind, sondern in dem Fall linguistische Phänomene, die auch deutlich zeigen, hier ist eine Unterscheidung zwischen dem Menschen und dem Tier gegeben. Und es gibt vielleicht so Entwürfe, würde ich mal sagen, des Menschen auch in der Tierwelt. Aber das ist ein qualitativer Unterschied. Und das sollte man auch als nachdenkender Nicht-Christ erstmal auch diese Phänomene oder diese Ereignisse also sehen und nicht versuchen, die wegzudiskutieren.
Wir sind schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Gleich nehmen wir noch Folge 2 auf, die dann alle Podcast-Hörer 2 Wochen warten müssen. Aber wir wollen zum Schluss noch mal kurz auf die Thematik zurückkommen, die du vorher angesprochen hast. Da will ich noch mal einhaken. Nämlich, warum ist die Vernunft des Menschen gegründet in das Schöpfungshandeln Gottes? Das hast du so vorher gesagt. Und da möchte ich nochmal nachhaken, warum du die menschliche Vernunft im Handeln Gottes begründet siehst.
Das ist jetzt ein Argument, das sich bei verschiedenen Philosophen findet. Im Grunde genommen, also jetzt nicht Rückbezug auf den Schöpfer, aber eigentlich findet es sich schon bei Platon, aber dann wirklich formuliert bei Descartes. Es findet sich dann in der zeitgenössischen klassischen Formulierung bei C.S. Lewis in seinem Buch über Wunder im 3. Kapitel. Das ist auch ein Argument, das sehr stark immer wieder diskutiert wird. Alvin Plantinga hat das aufgegriffen in der zeitgenössischen analytischen Philosophie unter dem Namen das evolutionäre Argument gegen den Naturalismus. Bei Karl Popper steht es auch. Ja. Die Grundidee ist die Vernunft. Also man kann das sowohl, also die Vernunft setzt Normen voraus, ja, der Bezug auf wahr und falsch, ja, eine Aussage kann wahr oder falsch sein. Diese Unterscheidung ist aber keine naturwissenschaftliche Unterscheidung, weil die Naturwissenschaft einfach beschreibt, was ist, aber nicht das, was sein soll. Also die Naturwissenschaft spricht nicht von Normen, sondern beschreibt, ja, das, was sich abspielende. Und damit einhergeht, dass Wahrheitsfindung, Vernunft immer ein freier Akt sein muss und nicht sozusagen naturwissenschaftlich festgelegt sein kann. C.S. Lewis sagt es in dieser Art, dass wir unterscheiden müssen zwischen Ursachen und Gründen. Ja, wenn ich eine Ursache zum Beispiel für eine Überzeugung angebe, ja, ich denke jetzt A, weil ich irgendwie was Falsches zum Mittag gegessen habe und jetzt irgendwie das erklärt irgendwie, dass meine Gedanken auf diese Idee kommen oder vielleicht ich habe eine Gehirnwäsche hinter mir oder so. Also wenn ich sozusagen eine Ursache angebe, dann gebe ich letztlich eine Kette eben von Ursache-Wirkung, die sich eventuell sogar naturwissenschaftlich beschreiben lässt. Aber Vernunft oder Wahrheitsfindung setzt immer einen Bezug auf Gründe voraus. Da will ich nicht erklärt, also dieses warum ich etwas glaube, hat es eben zwei Gründe und da will ich jetzt nicht Ursachen wissen, sondern ich will Gründe wissen. Ja. Also sagen wir mal, warum jetzt jemand auch zum Beispiel Atheist ist, da möchte ich nicht eine Erklärung haben, warum er jetzt durch seine soziale Konditionierung irgendwie darauf kommt, sondern ich will die Gründe wissen und auf der Ebene eben dann auch in den Dialog, in Diskussionen treten, um zu wissen, ob es wahr oder falsch ist. Das ist aber eine andere Ebene als das, was naturwissenschaftliche Kausalketten leisten. Und damit... Also ist Vernunft immer auch ein freier Akt, aber dieser freie Akt oder personhafte Akt kann ja eben gerade nicht durch in einer Welt geschehen, die vollständig von der Naturwissenschaft beschrieben ist. Und das ist ja der Ansatz des Naturalismus. Also nicht, dass Naturwissenschaft möglich ist, das kommt aus dem Schöpfungsglauben heraus, aber dass Naturwissenschaft, das sagt der Naturalismus, alles beschreibt. Also es gibt nur das, was Naturwissenschaft beschreibt, was der naturwissenschaftlichen Beschreibung zugänglich ist. Aber dann fällt ja gerade dieser Aspekt raus. Also dann gibt es eben kein vernunftbezogenes Denken mehr, kein Wahrheitsfinden mehr und damit natürlich auch keine Naturwissenschaft. Und deshalb sagt zum Beispiel Descartes, dass natürlich auch der Atheist Wissenschaft betreiben kann, aber er kann nie wissen, dass etwas wahr ist, weil er keine Begründung hat, warum überhaupt menschliche Vernunft wahrheitsfähig ist.
Lydia, sehr tiefe, spannende Gedanken, die wir in der nächsten Folge noch weiter ausführen werden. An dieser Stelle vielen Dank Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video.